Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Die Antwort auf die Frage, wer die besten Businesspläne schreibt, immer die gleichen drei, me, myself and I. Mit dieser Hip-Hop-Referenz angelehnt an David P. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Unternehmer Jam Session der zweiten Staffel. Wir haben uns ja kurzerhand dazu entschieden, diesen Podcast in Staffeln einzuteilen. Jede Staffel wird 23 Folgen enthalten. Und ich hatte es in der letzten Folge, dem Staffelfinale der ersten Folge, schon erklärt. Eine Folge kann aus mehreren Episoden bestehen, so geschehen bei der Mammut-Silvester-Folge. Da bestand diese Folge aus 4 Episoden, die zählt dann aber nur als eine Folge. Und das war extrem wichtig, weil wir dann nämlich genau am 3.2. dieses Jahres auf 23 Folgen gekommen sind und somit das große Staffelfinale gefeiert haben. Und die fleißigen Hörer dieses Podcastes und vor allem auch diejenigen, die die Mammutfolge gehört haben, denen wird das Hip-Hop-Zitat bekannt vorgekommen sein. Dort habe ich es mir nämlich mal wieder gemopst, weil ich auch an diese Folge anknüpfen wollte und werde jetzt mit dieser Folge. Denn ich löse ein Versprechen ein, was ich dort gegeben habe im neuen Jahr. Und ich habe jetzt mal den Staffelauftakt dafür gewählt, endlich eine Solo-Folge mal wieder zu machen. Das passt jetzt ganz gut, dass es die erste Folge der zweiten Staffel ist, weil in der ersten Staffel war es auch schon so, dass nach der Warum-Folge eine und die einzige, leider muss man sagen, Solo-Folge folgte. Und wir haben uns jetzt für diese Staffel vorgenommen, mal mehr Solo-Folgen auch zu machen. Vom Thema her, das hatten wir ja auch angeteased in der Silvester-Folge, es passt aber sehr gut, da mit dem Businessplan einzusteigen. In der ersten Solo-Folge der ersten Staffel war es ja generell das Thema, wie kann ich meine Finanzierung sicherstellen? Dort hatte ich auch gesagt, dass der Businessplan ein ganz wichtiges Instrument ist. Es ist nicht das alleinige Instrument, was jetzt über den Finanzierungserfolg bestimmt. Und vor allem, das werde ich aber auch gleich nochmal, wenn wir wirklich noch weiter inhaltlich einsteigen in das Thema, nochmal sagen, es sollte aber auch nicht zwingend nur ein Businessplan erstellt werden, wenn man finanzieren muss. Ich habe mir für diese Folge überlegt, dass ich jetzt nicht eine klassische Folge mache, getreu dem Motto, wie schreibe ich jetzt einen Businessplan und wir gehen die einzelnen Bestandteile des Businessplans durch. Das wäre vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Ich bin mir aber nicht genau sicher und habe mich deswegen auch dagegen entschieden, ob ein Podcast dafür wirklich das richtige Format ist. Es gibt ganz, ganz viel Literatur zu dem Thema Businessplan schreiben. Es gibt auch durchaus gute Literatur dazu. Ich selber habe mal, das ist jetzt vielleicht für die, oder nicht nur vielleicht, das ist für diejenigen interessant, die sich in der Gastronomie selbstständig machen wollen, für die DEHOGE eine Auftragsarbeit, ein Checklistenpaket. Dort ist auch ein wichtiger Baustein, wie erstelle ich einen Businessplan. Ich werde das verlinken in den Shownotes. Das ist, wie gesagt, für all diejenigen relevant, die sich in der Gastronomie selbstständig machen wollen. Aber natürlich kann auch jeder, der in einer anderen Branche gründet, die Businessplananleitung dazu nutzen und das auf seine Branche adaptieren. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich auch per Videokonferenz einen Vortrag zum Thema Businessplan und Bankgespräch anzuhören. Das mache ich zusammen 4-mal im Jahr mit der Sparkasse Köln-Bonn. Im Regelfall mit dem Markus Marx, den ihr auch schon aus meinem Podcast kennt. Auch die Termine werde ich verlinken in den Shownotes. Es geht, meine ich jetzt aus dem Kopf raus, im März 2023 los. Aber schaut einfach in den Shownotes auf den Link und dann seht ihr genau die Termine. Dort könnt ihr euch anmelden, es ist kostenfrei. Und da gehen wir auch tiefer inhaltlich rein. Was gehört in einen Businessplan, wie ist ein Businessplan aufgebaut und so weiter. Plus noch gekoppelt, wie präsentiert ihr euch am besten in einem Bankgespräch. Also eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die ich auch schon seit vielen Jahren mit der Sparkasse Köln-Bonn zusammen mache. Im Rahmen dieses Podcastes habe ich mir überlegt, ich möchte gerne mal mit 5 Mythen zum Thema Businessplan aufräumen, die mir immer wieder so begegnen. Und ich möchte euch nochmal ein paar Tipps geben, die jetzt wirklich aus meiner tagtäglichen Arbeit sind, die aus der Praxis sind, die vielleicht auch so nicht in jedem Buch zum Thema Businessplan drin stehen, die ihr vielleicht beherzigen solltet, wenn ihr euch doch dafür entscheidet, einen Businessplan selber zu schreiben. Das ist so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und ich denke mal, wir brauchen da so roundabout 20 Minuten. Und ich möchte ganz gerne starten mit einem Zitat mal wieder. Es ist kein Hip-Hop-Zitat, es ist eine Aussage von Titus Dittmann. Der hat die Skate-Marke und Streetwear-Marke Titus erfunden. Und ich habe das selber in einem Podcast gehört, fand es aber sehr treffend und habe mir sofort gedacht, okay, das kann man sehr gut verwenden für eine Folge, wenn es mal um das Thema Businessplan geht. Das Zitat von Titus Dittmann geht wie folgt: Ich habe Businesspläne nur für die Bank gemacht und ich kann auch jedem Unternehmer nur empfehlen, Businesspläne nicht ernst zu nehmen. Weil wenn man die wirklich ernst nimmt, dann ist man doch unflexibel und braucht nicht mehr Unternehmer zu sein. Ich sehe einen Businessplan wie ein mentales Training. Business ist auch Leben. Man braucht das Bewusstsein, dass man nicht alles regeln kann. Man muss Chancen nutzen und Chancen sind ein Zeitfenster. Man muss bereit sein, Pläne so zu machen, dass man sie jeden Monat in die Tonne kloppt und neu macht, wenn sich die Voraussetzungen geändert haben. Das Zitat ist ein bisschen zusammengestückelt, sage ich hier an der Stelle. Das ist noch ein bisschen länger. Ich habe die für mich relevanten Passagen dort mal rausgenommen. Kann mich auch so ein bisschen anhand dieses Zitates entlanghangeln, weil dort auch schon einige Mythen auftauchen. Und der erste Mythos, den ich ganz, ganz oft höre, und es ist auch ein häufiger Grund, warum Menschen überhaupt zu mir in die Beratung kommen, ist: Ein Businessplan ist doch nur für die Bank. Dieses hatte Titus ja auch gesagt, er schreibt einen Businessplan nur für die Bank. Und die Frage würde ich gar nicht so konkret mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten, sondern in guter fettes Brot-Manier mit einem Jein. Das hängt jetzt immer davon ab, wie man einen Businessplan jetzt mal selber definiert. Das Allerwichtigste ist, und das sage ich auch in jeder Veranstaltung, wenn ich mal referiere zum Thema Businessplan, ist, man schreibt natürlich einen, ich sage es mal in Anführungszeichen, einen Businessplan in aller Linie erstmal für sich selber. Ich würde davon jetzt aber schon mal abstrahieren. Es ist nicht der gleiche Businessplan, der beispielsweise verwendet wird, um eine Bank davon überzeugen oder einen Investor davon zu überzeugen, in das Vorhaben zu investieren. Was du für dich als Gründer machen solltest, ist auf jeden Fall, ich sage immer, ein Business-Konzept, ein Grobkonzept zu erstellen. Und die klassische Businessplan-Literatur und so weiter oder der Aufbau eines Businessplans eignet sich eigentlich sehr gut dazu, um, wenn man nicht genau weiß, okay, was kommt denn jetzt, womit muss ich mich überhaupt alles beschäftigen, um einen Leitfaden zu haben, um für sich selber mal die eigenen Gedanken zu sortieren, um dann auch einen Fahrplan für sich zu haben, an was muss ich eigentlich alles denken, welche Genehmigung muss ich einholen, wie möchte ich denn mein Marketing aufbauen und so weiter und so fort. Also, dass ich selber erstmal einen Leitfaden für mich habe, dass ich einen Fahrplan dann für mich habe. Und ich sollte mich zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon mit Zahlen auseinandersetzen, weil die wichtigste Frage, die du ja beantworten solltest, da ist es völlig egal, ob du etwas Eigenes machen möchtest, ob du ein Unternehmen übernehmen möchtest oder ob du vielleicht eine Franchise-Lizenz erwerben möchtest und Franchise-Nehmer wirst. Du musst ja für dich die Frage beantworten: Rechnet sich das Vorhaben für dich, damit deine Ziele, da ist es schon mal wichtig zu wissen, wie deine Ziele definiert sind. Die meisten wollen ja Geld mit der unternehmerischen Selbstständigkeit verdienen. Da ist die Frage, wie viel musst du verdienen, damit du einfach deinen Lebensstandard halten kannst? Wie viel möchtest du verdienen, damit du sagst, ich gebe vielleicht auch guten Angestelltenjob auf und gehe in die Selbstständigkeit? Und all darüber solltest du dir mal Gedanken machen, das, was ich vorhabe, rechnet sich das für mich und kann ich damit meine Ziele erreichen? Da musst du nicht einen kompletten, vollständigen Businessplan schreiben, so wie ihn die Bank braucht, aber du musst für dich das einmal in Zahlen eruieren und all das Textliche drumherum, was du für dich zusammenscribbeln solltest, ist dann eher, was ich schon sagte, gedacht in Richtung, dass du einen Fahrplan hast in die Selbstständigkeit, dass du tatsächlich nichts vergisst. Das ist so das Thema, wo ich immer sage, ein Businessplan ist in allererster Linie für dich selber und das ist sehr, sehr wichtig, um, ich sage es nochmal, für dich die Entscheidung wirklich zu treffen, jawohl, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen und dann durchschreitest du sozusagen den Point of No Return, nennt man das immer, da gibt es dann kein Zurück mehr und diese Entscheidung, darauf solltest du dich sehr, sehr sorgfältig vorbereiten, die solltest du sehr bewusst treffen und da hilft eben ein Business-Konzept, ein Grobkonzept, was ebenso wichtig ist, was häufig auch vergessen wird, was erstmal gar nichts auch wieder mit der Bank zu tun hat, den Businessplan oder das Grobkonzept, was du erstellt hast und vor allem den Zahlenteil, den du erstellt hast und was alles ein Zahlenteil beinhaltet. Auch das hatte ich schon mal im Rahmen dieses Podcastes gesagt, als ich über die typischen Fehler bei einer Finanzplanung gesprochen habe. Du musst für dich eine Finanzplanung erstellen, die umfasst eine Gewinn- und Verlustrechnung, die umfasst ganz viele Prämissen. Wie bist du auf deine Planung gekommen? Das sollte für dich ja auch klar sein. Beinhaltet aber vor allem auch eine Liquiditätsplanung. Und eine Liquiditätsplanung zeigt einfach für dich immer, bist du zu jedem Zeitpunkt zahlungsfähig. Diese Liquiditätsplanung, die du am Anfang erstellst, ist natürlich auf den Zeitpunkt bezogen oder von dem Zeitpunkt aus geplant, wo sie geplant wurde. Und das ist, was auch Titus ja sagte, du musst dann einfach bereit sein, wenn sich Dinge ändern, nicht jetzt die komplette Liquiditätsplanung über den Haufen zu werfen, aber die Liquiditätsplanung anzupassen. Wenn du in die Selbstständigkeit gestartet bist, vorher, was wir alles gemacht haben, ist eine Planung. Wir haben alle keine Glaskugel. Wir können Umsätze nicht genau prognostizieren. Will heißen, das, was wir planen, was im Businessplan so niedergeschrieben ist, das wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht genau so eintreten. Und es ist aber elementar wichtig. Und ich halte das immer, und ich sage das auch meinen Kunden immer, ich halte das für eine der wesentlichen Unternehmeraufgaben auch tatsächlich, ein regelmäßiges Controlling zu machen. Und das sollte typischerweise auf Basis der Planung passieren, die am Anfang mal gemacht wurde. Das heißt, ich sage immer, ein Businessplan ist ein lebendes Dokument. Das bezieht sich in erster Linie auf die Finanzplanung. Und ich empfehle da immer mit der Liquiditätsplanung weiterzuarbeiten. Weil ich hatte schon an vielen Stellen mal gesagt, es ist ja jetzt erstmal für dich überlebenswichtig, liquide zu sein und nicht zwangsweise einen Gewinn zu erwirtschaften. Da ist ein großer Unterschied dazwischen. Von daher ist das Grobkonzept oder dann auch der Businessplan, die Finanzplanung, ein Dokument, was du weiter einsetzen solltest über die Gründung hinaus, nämlich im Rahmen deines Controllings. Und das ist das, ich frage bei dieser Veranstaltung bei der Sparkasse Köln-Bonn, die ich mit Markus Marx mache, fragen wir am Anfang oder ich frage am Anfang immer auch von meinem Businessplan-Part, wofür denkt man denn, ist so ein Businessplan da, wofür braucht man denn einen Businessplan? Und das ist das, was tatsächlich fast nie genannt wird. Und ich kann nur dazu aufrufen, das ist wirklich elementar wichtig, wenn ihr selbstständig seid, nutzt die Planung, die ihr erstellt habt oder auch mit Hilfe habt erstellen lassen, nutzt die wirklich weiter, macht einen Soll-Ist-Abgleich, guckt, was haben gewisse Veränderungen für Auswirkungen und seid mutig dann auch, wenn ihr feststellt, okay, es entwickelt sich irgendwas anders und auch das ist ganz wichtig, man darf nicht sklavisch an einem Businessplan festhalten und an dem, was man dort mal niedergeschrieben hat. Nur weil man vielleicht vor 3 Monaten oder 6 Monaten noch der Auffassung war, dass beispielsweise Radiowerbung eine total gute Idee war und man möchte das 4-mal im Jahr Spots schalten, wenn man nach dem zweiten, dritten Spot, Radiospot, merkt, es macht keinen Sinn, dann muss man halt von dem abweichen, was man mal im Businessplan niedergeschrieben hat, was man für eine gute Marketingstrategie gehalten hat. Das mag ja sein, dass vor 6 Monaten dass da Anzeichen gab, dass man wirklich sagen konnte, okay, ich glaube, das ist genau das richtige Marketing, aber es entscheidet sich ja letztendlich in der Praxis und der Kunde, der Gast, wer auch immer entscheidet, wie möchte er erreicht werden. Und da muss man einfach flexibel dann auch sein, Dinge anzupassen. Das ist das, was Titus ja auch so schön beschrieben hat, also ein bisschen härter ausgedrückt. Man muss bereit sein, das, was man mal geschrieben hat, den Businessplan in die Tonne zu kloppen und neu zu machen. Das, so interpretiere ich es zumindest, meint genau das. Das bedingt aber auch, dass man sich mit dem geplanten und dem Ist-Zustand auseinandersetzt. Also einen Soll-Ist-Abgleich macht, den Businessplan, / die Finanzplanung weiterhin als Controlling-Instrument einsetzt. Worum es jetzt in dieser Podcast-Folge aber viel mehr gehen soll, ist es dann doch tatsächlich den Businessplan für die Bank. Weil das ist auch letztendlich ja mein Job als Finanzierungsberater. Ich bin kein klassischer Gründungsberater, das hatte ich auch schon mehrfach erwähnt. Also ich entwickle nicht mit euch Geschäftsmodell und arbeite an eurem Geschäftsmodell, sondern wenn ihr meine Unterstützung braucht für eine Finanzierung, dann müsst ihr schon sehr genau wissen, was ihr wollt. Das heißt, ich erwarte eigentlich, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ihr schon sowas wie ein Grobkonzept habt. Das können wir natürlich alles nochmal überarbeiten. Und es ist auch typischerweise so, dass dann in der Beratung Dinge aufkommen, dass auch das Grobkonzept nochmal in Frage gestellt wird. Aber ihr solltet euch schon mal vernünftig mit eurer eigenen Idee auseinandergesetzt haben. Wenn es eine Franchise-Gründung ist, dann ist es natürlich deutlich einfacher, weil da steht ja das Franchise-Konzept. Gleiche gilt bei einer Übernahme, da ist ja schon ein Unternehmen da und ein Geschäftsmodell da. Da ist das dann nicht so das große Thema. Herausfordernd ist immer das Thema Individualgründung, also wenn ihr wirklich was völlig Neues machen wollt, was jetzt nicht neu im Sinne von innovativ ist, aber es ist halt außerhalb von einem Franchise-Konzept oder einer Übernahme. Ihr macht, die Banken sagen immer, eine Gründung auf der grünen Wiese. Und da ist es dann in meiner Zusammenarbeit dann wichtig, dass ihr schon mal sowas wie ein Grobkonzept habt, auf dem wir dann aufbauen können. Und aus diesem Grobkonzept machen wir dann einen Businessplan für die Bank. Und ich nenne das ja immer, es ist ein adressatengerechter Businessplan. Der Businessplan hat einen ganz klaren Adressaten, das ist der Banker, und hat ein ganz, ganz klares Ziel, der Businessplan. Der Businessplan soll dazu führen, dass ihr das Geld bekommt, was ihr für eure Selbstständigkeit benötigt. Und auch das machen wir ja in dem Businessplan. Wir ermitteln sehr genau, klar, es ist alles nur Planung, Planungsparameter. Wir ermitteln sehr genau, wie viel Geld benötigt ihr. Wo soll das Geld herkommen? Ist ein wesentlicher Bestandteil eines Businessplans. Und mit dieser Botschaft treten wir an die Bank ran, quasi einfach ausgedrückt. Herr Max Mustermann hat dies und das vor, das ist das Geschäftsmodell, das können wir damit verdienen. Damit das eintritt, brauchen wir Summe X. Herr Mustermann kann so und so viel Eigenkapital selber einsetzen. Wir haben einen Fremdfinanzierungsbedarf von Summe X und den hätten wir gerne von dir, liebe Bank. So, das ist ja die ganz klare Botschaft, das ist ein adressatengerechter Businessplan. Und wie dann so ein Businessplan aufgebaut ist im Detail, wie gesagt, gibt es viel Literatur. Ihr könnt die Veranstaltung mit Markus Marx und mir hören. Ich werde jetzt einzelne Bestandteile mal aufgreifen, aber ich werde jetzt keine 2 Stunden Podcast-Folge dazu machen, um genau darzustellen, wie so ein Businessplan aufgebaut sein sollte. Aber einiges werden wir gleich noch besprechen oder werde ich dann mit euch besprechen. Der zweite Mythos ist, einen Businessplan muss man alleine schreiben. Es gibt ganz viele, so in der Finanzierungslandschaft, irgendwelche Akteure, da höre ich ganz oft, es ist elementar wichtig, dass der Unternehmer seinen Businessplan selber schreibt. Also ich habe da eine völlig andere Meinung zu. Das hängt jetzt aber auch wieder davon ab, genau wie bei dem ersten Mythos, was man jetzt unter dem Businessplan versteht. Ich halte es schon für elementar, dass der Unternehmer das Grobkonzept selber schreibt. Also wenn du sagst, ich möchte auf der grünen Wiese was gründen, kein Franchise, keine Übernahme, dann erwarte ich, dass wenn du zu mir kommst, dass du ein Grobkonzept hast, dass du weißt, was du willst. Ich habe tatsächlich die Fälle, dass Kunden zu mir kommen und sagen, ich habe ein total cooles Ladenlokal gefunden und ich möchte da gerne Gastronomie reinmachen. Und dann frage ich, okay, was für eine Gastronomie? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Was glaubst du denn, was da gut reinpasst? Italienisch könnte ich mir vorstellen, das kann ich ganz gut. Oder vielleicht auch ein Asiate, je nachdem, was besser passt. Da ist der Punkt, wo ich dann auch sage, da bin ich der völlig falsche Ansprechpartner für. Das ist tatsächlich die Aufgabe meiner Meinung nach erstmal des Unternehmers, selber zu wissen, was er denn machen möchte. Und wenn er dann weiß, was er machen möchte, dann kann er sich selber hinsetzen auf ein Blatt Papier und kann runterscribbeln, wie genau stellt er sich sein Geschäftsmodell vor. Oder er kann natürlich auch an der Stelle schon Beratung in Anspruch nehmen. Und es gibt gastronomische Berater, wenn wir ein Beispiel der Gastronomie sind, aber es gibt es auch für ganz viele andere Geschäftsmodelle, die einem dabei helfen, das Geschäftsmodell rund zu machen. Und das finde ich völlig legitim an der Stelle. Aber da wäre ich jetzt beispielsweise nicht der richtige Ansprechpartner, sondern ich komme erst ins Spiel, wenn es tatsächlich um die Finanzierung geht und das Grobkonzept, was wir schon angesprochen haben, was aber im Regelfall fast immer bei den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, dann auch von dem Kunden, also von dem Unternehmer selber kommt, dieses Konzept in die Sprache der Banken zu übersetzen. So ist es ja immer das, wie ich das formuliere, weil es gibt einen, hatte ich schon gesagt, einen klaren Adressaten, es ist der Banker und der Banker, dessen Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Und da ist es natürlich elementar wichtig, dass ich erstmal weiß, welche Bedürfnisse das sind. Und im Regelfall, wenn ich neu bin als Gründer, ich habe vorher noch nie gegründet, dann weiß ich das nicht. Und da komme ich jetzt auf den Punkt. Und das sind meiner Meinung nach, ist das keine unternehmerische Eigenschaft, zu wissen oder ein unternehmerisches Skill zu wissen, was Banker wirklich wollen. Also wenn ich schon 5-mal gegründet habe und 5-mal finanziert habe, dann würde ich auch schon erwarten, dass man das weiß. Aber wenn ich das noch nie getan habe, finde ich es völlig legitim, dass man sich dort Beratung hinzuholt, um einen interessanten, gerechten Businessplan zu schreiben. Und es hat auch einfach ganz, ganz viele Vorteile, wenn ein Experte, der darauf spezialisiert ist, solche Businesspläne zu schreiben, diesen Experten mit einzubinden. Weil ich als Unternehmer habe dann zumindest erstmal die Gewissheit, dass mit der hohen Wahrscheinlichkeit viele, viele Fehler vermieden werden, die ich als Unternehmer, der es noch nie gemacht hat, vielleicht machen würde. Ich würde an den Bedürfnissen der Bank vorbeischreiben, weil ich es nicht genau weiß. Klar, ich kann mich auf Leitfäden und so weiter stützen. Aber ich bin im Regelfall nicht in der Lage, wirklich einen individuellen Businessplan dann auch zu schreiben, weil das ist ganz schwer, immer aus diesen Leitfäden herauszulesen, dass wirklich auf die individuellen Gegebenheiten, vielleicht auch in der Region, in der Branche, zum aktuellen Zeitpunkt, haben wir irgendeine Krise, die die Branche betrifft und so weiter, dass dort alles mit eingebunden wird. Und ein Berater, der das vielfach macht und die Branche vielleicht auch noch sehr gut kennt, weil ich hatte es ja schon an anderer Stelle gesagt, als Finanzierungsberater braucht man eigentlich nicht so dieses Branchen-Know-how, weil das Finanzierungs-Know-how kann man branchenübergreifend anwenden. Aber wenn man einen Berater hat, der sich auch in der Branche gut auskennt und der wirklich viel in der Branche macht, der ein gutes Bankennetzwerk hat, das ist ja für dich als angehender Unternehmer oder selbst wenn du schon Unternehmer bist, das ist ja unbezahlbar, dieses ganze Know-how von einem Berater zu bekommen und vor allem aktuelles Know-how, was nicht aus dem Buch ist, was aus, weiß ich nicht, 2005 oder wann auch immer geschrieben wurde, sondern es werden einfach aktuelle Ereignisse in die Businessplanerstellung mit eingebunden. Und der Businessplan wird so formuliert, und das ist ja das, was ich immer sage, das habe ich auch schon in der allerersten Folge gesagt, zum was macht wirklich eine erfolgreiche Finanzierung aus. Das ist beim Businessplan ist das genauso, weil der Businessplan ist ja ein Bestandteil dieses Finanzierungsprozesses, ein wichtiges Werkzeug. Ganz vorne steht immer, erstmal die Rahmenparameter zu analysieren. Was sind wirklich die individuellen Rahmenparameter, die du als Gründer mit deiner Idee, mit der Branche, mit dem Zeitpunkt, wann gegründet wird, mit deinem Eigenkapital, was da ist, was vielleicht an Sicherheiten ist, all diese Faktoren müssen ja einmal betrachtet werden und daraus ergibt sich dann ein Bild, was ein Banker alles wissen muss und welche Bedürfnisse genau befriedigt werden müssen. Das ist wirklich ein individueller Businessplan auf den Banker zugeschnitten. Und da, an der Stelle möchte ich mal ganz kurz einen weiteren Mythos einwerfen. Es gibt diesen Mythos, der ist so ein bisschen getrieben durch Digitalisierung, die ja völlig okay ist. Also kann man ja nicht wegdiskutieren, dass Digitalisierung da ist und in ganz, ganz vielen Bereichen auch Sinn macht. Aber es gibt verschiedene Businessplan-Plattformen, ich möchte die Namen auch nicht nennen, aber da ist es so, die werben damit anhand von 3, 4, 5, 6 Eingaben, kann man sie nennen es dann, glaube ich, sogar auch individuellen Businessplan erstellen lassen. Das heißt, man gibt seinen Namen an, man gibt die Stadt an, man gibt die Branche an, noch 3, 4 andere Dinge und dann bekommt man auch gegen Entgelt, ist aber natürlich deutlich weniger, als wenn ihr zu einem Finanzierungsberater geht oder Gründungsberater und lasst euch einen solchen Businessplan schreiben, dann bekommt ihr einen Businessplan. Aber die Ablehnungsquote, und das haben wir auch in der Podcast-Folge mit Markus Marx thematisiert, ist einfach sehr, sehr hoch, weil auch die Banker mittlerweile genau erkennen, okay, dieser Businessplan ist von Plattform XY erstellt. Und dieser Businessplan ist nicht wirklich individuell, ist schon gar nicht adressatengerecht, kann er auch gar nicht, weil das, was ich sagte, man muss das individuell erstmal analysieren, diese ganzen Rahmenparameter, die lassen sich nicht mit 3, 4, 5 Fragen irgendwie eruieren, um dann daraus abgeleiteten individuellen Businessplan zu erstellen. Und Bankberater erkennen das und Bankberater wie Markus Marx, die sagen auch ganz klar, okay, ich mache mir gar nicht die Mühe, diesen Businessplan durchzulesen, weil, und das halte ich auch für völlig legitim zu sagen, der Gegenüber, der Gründer, hat sich ja auch nicht die Mühe gemacht, einen vernünftigen individuellen Businessplan zu schreiben. Warum soll sich der Banker dann die Mühe machen, dieses Pamphlet da durchzulesen, was er sowieso mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ablehnt. Von daher kann ich wirklich nur empfehlen, Hände weg von diesen Angeboten, die versprechen mit 3, 4, 5 Angaben bekommst du einen individuellen Businessplan, der dann womöglich dazu verhilft, einen Gründungszuschuss zu bekommen oder eine Bankfinanzierung zu bekommen. Er kann vielleicht helfen, um selber am Grobkonzept zu arbeiten. Das würde ich jetzt vielleicht gar nicht wegdiskutieren, aber dafür gibt es dann vermutlich auch günstigere Wege, um an Informationen oder ein bisschen Leitfäden, Unterstützung, um in den eigenen Schreibfluss reinzukommen für das Grobkonzept, als jetzt diese Plattform zu bemühen. Das ist, wollte ich nochmal einwerfen, als weiteren Mythos. Aber grundsätzlich bin ich wirklich ein Befürworter, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Finanzierungsberater bin, dass es nicht zwingend sein muss, dass man den Businessplan für die Bank selber schreibt. Weil neben der Tatsache, dass man viele Fehler vermeidet, ist es A, eine deutliche Arbeitsentlastung, weil man vielleicht auch an der Stelle, weil das Grobkonzept hat man schon, und da gehe ich jetzt erstmal von aus, das hat man selber erstellt, vielleicht auch mit dem Berater zusammen, den Großteil macht man dann sowieso selber. Das Grobkonzept hat man schon gemacht. Man ist schon mitten im Prozess drinne. Da hat man auch noch ganz, ganz viel andere Dinge zu tun, als jetzt wirklich an dem Businessplan für die Bank zu feilen. Und das kann man ruhigen Gewissens in fremde Hände geben. Aber auch da solltet ihr euch den Berater sehr genau anschauen, aussuchen, sprecht mit mehreren Beratern. Und ich kann nur wirklich empfehlen, nehmt spezialisierte Berater. Wenn ihr mit einer Franchise-Idee gründen wollt, nehmt euch Berater, die sich im Franchising auskennen, in der Branche auskennen, ob es Gastronomie, Handel, Fitness oder was auch immer ist. Optimalerweise sind es Berater, die schon öfters mit diesem Franchise-System zusammengearbeitet haben. Die meisten Franchise-Systeme arbeiten ja tatsächlich so, dass sie Berater empfehlen, weil sie genau wissen, Der Erfolg ist deutlich höher, wenn es ein Berater ist, der das Franchise-System schon kennt. Weil da zählt dann eben den Faktor, dass es ein individueller, adressatengerechter Businessplan ist, dass es noch ein systemkonformer Businessplan ist, so nenne ich das immer, weil ich erlebe ganz oft, wenn ich Businesspläne bekomme zum Thema Franchise, da wird dann allgemein dargestellt, was Franchising ist. Ja, dass eine vertikale Vertriebsform ist und dann wird irgendwie die Franchise-Definition vom Deutschen Franchise-Verband dort aufgeführt, die jetzt nicht schlecht ist, darum geht es jetzt gar nicht, aber das interessiert den Banker ja nicht. Der Banker weiß unter Umständen, was Franchising ist. Der Banker möchte wissen, was ist das Individuelle an diesem Franchise-Konzept. Also da geht es auch wieder um Individualität und das meine ich mit systemkonform. Das Franchise-Konzept, um das es geht, muss dargestellt werden. Wie sind die Vertragskonditionen? Wie ist die Eintrittsgebühr? Wie sind die laufenden Gebühren? Wie sind Vergleichszahlen von anderen Standorten, Umsätze, Erträge, Kosten und so weiter und so fort? Da kann man wirklich, und da nicht nur kann man, da muss man sehr konkret werden und das System sehr individuell dargestellt werden. Das kann natürlich ein Berater, der häufiger mit dem System zusammenarbeitet, viel, viel, viel besser als ein Berater, der noch nie mit dem System zu tun hatte. Aber wenn das System vielleicht keinen Berater hat und ihr keinen Berater findet, dann solltet ihr euch auf jeden Fall einen Berater nehmen, der auf Finanzierung spezialisiert ist und der sich in der Branche auskennt, wenn es Gastronomie, Handel, Fitness, was auch immer ist. Ich bin jetzt, das ist jetzt kein Bashing an Steuerberater. Ich erlebe es aber ganz oft, dass Gründer zu mir sagen, ja, sie haben mit ihrem Steuerberater schon gesprochen und der macht den Businessplan. Ich habe auch viele Fälle, die bei mir landen, weil sie eben nicht erfolgreich waren, was den Finanzierungserfolg jetzt angeht. Heißt, sie haben keine Finanzierung gefunden. Und ich frage immer, ja, was habt ihr für einen Businessplan eingereicht? Ja, den Businessplan hat mein Steuerberater geschrieben. Und dann bekomme ich den natürlich immer im Laufe des Beratungsprozesses. Und daran kann ich das wirklich erkennen. Und das sagen ja auch ganz, ganz viele Banker, bestätigen das ja. Das ist auch, woher soll denn normale, sage ich jetzt mal, Steuerberater denn auch das Know-how haben, tatsächlich Businesspläne schreiben zu können. Die haben sehr standardisierte Zahlenwerke. Die Steuer ist meistens auf einen Cent genau ausgerechnet, ist ein bisschen überspitzt gesagt. Aber meistens ist es auch da, wenn es jetzt ein Franchise beispielsweise ist, schon gar nicht systemkonform auf das jeweilige Geschäftsmodell zugeschnitten, sondern es ist halt einfach Schema F, was die Finanzierung angeht und was die Zahlen angeht. Und was noch viel gravierender ist, und das ist ja auch ein Mythos, viele denken ja, ein Businessplan besteht tatsächlich nur aus Zahlen. Und das ist ja mitnichten so. Denn ein Businessplan, klar, hat ein Zahlenteil, das ist die Finanzplanung, habe ich schon mehrfach gesagt. Aber drumherum, davor und dahinter sind typischerweise noch ganz, ganz viele Textkapitel, die das Geschäftsmodell darstellen, die den Gründer darstellen, die das Zahlenwerk stützen, die das Marketing darstellen und so weiter und so fort. Und woher soll denn ein Steuerberater das Know-how haben, diese Kapitel beispielsweise zu erstellen, der sich ja eher tagtäglich mit diesem Zahlenwerk auseinandersetzt. Von daher ist es kein allgemeines Bashing gegen Steuerberater. Es gibt bestimmt auch Steuerberater, die sich auch mit spezialisiert haben und auch die Erfahrung und Kompetenzen haben, wirkliche Businesspläne zu erstellen. In meiner Praxis ist es aber, ich muss fast sagen, es ist noch nie vorgekommen, dass wirklich ein Steuerberater einen sehr guten, adressatengerechten, individuellen, im Franchising dann noch systemkonform Businessplan in Gänze erstellt hat. Mal mehr, mal weniger ist das Zahlenwerk gut, aber dann fehlt halt der andere Teil. Und das führt dann halt auch dazu, dass der Finanzierungserfolg sich nicht einstellt. Und ein letzter Mythos, den ich hier ansprechen möchte, der mir sehr häufig begegnet ist, eine Finanzplanung kann man ja eigentlich gar nicht machen, denn wir haben ja gar keine Glaskugel. Es ist ganz, ganz häufig, so ist es eigentlich die Regel, dass Menschen, die mir gegenüber sitzen und versucht haben, einen eigenen Businessplan zu schreiben, weniger mit dem Text tatsächlich ein Problem haben, also ihre Geschäftsidee darzustellen, sondern vielmehr mit den Zahlen. Und wenn ich dann auch so ein bisschen immer frage, ja, was glaubt ihr denn, wie so der durchschnittliche Umsatz sein könnte, dann hört man immer ganz oft, ja, das kann man ja gar nicht genau sagen, weil wir haben Produkte, die kosten 5 €, wir planen Produkte zu verkaufen, die kosten 1.000 €, wie soll man denn da einen durchschnittlichen Umsatz und so weiter ansetzen und annehmen? Und da merkt man einfach, es fällt sehr, sehr vielen Leuten schwer, das zu tun. Es ist aber elementar wichtig. Und bei der Finanzplanung, da kann es ja jetzt gar nicht drum gehen, weil es sagt das Wort Planung schon, es ist nur eine Planung. Ich habe auch keine Glaskugel. Der Banker hat auch keine Glaskugel. Es geht aber darum, wir müssen ja irgendein Zahlenwerk erstellen, aus dem sich heraus ergibt, wie wird sich das Unternehmen entwickeln. Und da geht es jetzt nicht drum, dass man genau exakt den Umsatzwert trifft oder die Kostenposition genau trifft, sondern es kann ja nur darum gehen, Planzahlen nachvollziehbar, nämlich für den Banker, wie gesagt, adressatengerecht, Planzahlen nachvollziehbar zu erstellen. Und diese Planzahlen müssen plausibilisierbar sein, weil das ist letztendlich das, was die Bank hier auch macht und haben möchte. Sie weiß ja selber, wir haben keine Glaskugel. Klar, dass die Zahlen nicht genauso eintreten, aber gibt es denn eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten können oder vielleicht sogar noch besser sind? Wie plausibel ist diese Planung? Und bei der Finanzplanung geht es letztendlich genau darum, die Planung zu plausibilisieren. Und da ist es eben ganz wichtig, wie man das tut. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass man seine Planungsprämissen darstellt. Das wird ganz häufig vergessen. Das ist auch typisch wieder, wenn ein Steuerberater die Finanzplanung erstellt hat. Da ist dann Rentabilitätsplanung, vielleicht noch eine Liquiditätsplanung. Da steht dann aber einfach nackte Zahlen stehen da drin, ja, Umsatz ist so und so viel geplant, Kosten so und so viel geplant. Aber man kann da schon gar nicht nachvollziehen, wie ist man denn jetzt auf den Umsatz beispielsweise gekommen. Besser ist es, sowas natürlich nachvollziehbar zu machen. Wie viele Kunden stecken dahinter, wie viele Verkäufe stecken dahinter, was ist der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, pro Bestellung, was auch immer, damit ein Banker einfach die Chance bekommt, diese Planung auch tatsächlich zu plausibilisieren und für sich selber zu dem Ergebnis zu kommen, glaube ich an diese Planung oder glaube ich nicht an diese Planung. Also der eine wichtige Punkt ist schon mal, Planungsprämissen offen zu legen. Der zweite wichtige Punkt ist, alle möglichen Quellen, die es gibt, auch zu nutzen, weil es gibt für nahezu alle Branchen, sei es jetzt mega individuell, aber für nahezu alle Branchen gibt es sehr gutes Zahlenmaterial. Sei es über Branchenverbände, sei es über Banken auch. Banken haben Branchenreports, die hinzugezogen werden können. Die müssen käuflich erworben werden. Aber das ist sehr, sehr gut angelegtes Geld und ist meiner Meinung nach auch ein absolutes Muss, das mit einzubeziehen, weil es ist allein schon deswegen wichtig, weil ihr könnt euch sicher sein, dass die Bank die Branchenreports auf jeden Fall heranziehen wird. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, auch für euch schon mal eine Argumentation vorzubereiten, weil es kann ja tatsächlich sein, dass ihr aus welchen Gründen auch immer besser seid als ein Branchendurchschnitt. Aber der Banker wird euch in jedem Fall damit konfrontieren, wenn laut nach seinem Branchenreport, ich nehme es mal, in Gastro ist immer so ein typisches Beispiel, da ist der Wareneinsatz. Dort wird immer gesagt, ein Wareneinsatz ist irgendwo 30%. Ja, das ist jetzt schon mal mega pauschal, weil auch da müsste man eigentlich sagen, okay, was ist es denn jetzt für ein gastronomischer Typ? Typ tatsächlich, ist es ein klassisches Restaurant, ist es ein Schnellrestaurant, ist es ein Café, ist es eine Bäckerei, was auch immer. Also so leicht kann man das gar nicht sagen. Aber wenn man diesen Branchenreport hat, die sind ein bisschen grob gegliedert, nicht so feinkörnig, aber grob gibt es natürlich schon unterschiedliche. Da muss man gucken, was passt jetzt zu seinem wirklichen Geschäftsmodell. Und diese Zahl sollte man zumindest erstmal heranziehen. Auch nicht blind abschreiben und sagen, ja, ich gehe davon aus, bei meinem Geschäftsmodell wird es auch so sein, weil ich sage immer, Kosten sollten ermittelt werden. da, wo es geht. Und bei Wareneinsätzen geht es immer, dass man die Kosten ermittelt, den Wareneinsatz selber ermittelt. Ich wollte nur den Punkt machen, wenn ihr sagt, ihr kommt auf 20% Wareneinsatz, die Branche hat aber im Durchschnitt 30%, könnt ihr schon sicher sein, dass das ein Kommunikationsbedarf und ein Klärungsbedarf im Bankgespräch ist. Und alles, was Klärungsbedarf hervorruft, solltet ihr vorher schon im Businessplan genau erläutern. Ne, dann direkt darauf eingehen, ja, ich weiß, typischerweise ist der Branchendurchschnitt bei 30%, aber aus den Gründen kommen wir auf 20%. Siehe hier Beispielkalkulation. So, damit ist da zumindest erstmal schon mal Wind aus den Segeln genommen. Deswegen allein ist es schon wichtig, euch auch mit den Branchenkennzahlen auseinanderzusetzen. Aber es ist auch wichtig, um selber mal einen Abgleich zu haben. Weil bei allem, was ihr euch errechnet habt oder was wir uns auch gemeinsam dann vielleicht errechnen, mein Gott, wir sind alle nur Menschen, wir können uns ja auch irren, wir können irgendwas übersehen haben. Und das sollte man dann einfach mal durch so einen Abgleich hinterfragen. Und an der Stelle auch wieder, wo ich schon gesagt hatte, welchen Vorteil können tatsächlich Berater haben, vor allem wenn es Branchenberater sind. Branchenberater können natürlich ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen. Und auch das kann für euch sehr, sehr wichtig sein, weil wenn ihr wirklich branchenerfahrene Berater habt, die können euch sehr genau sagen, was hat funktioniert in der Vergangenheit, was hat nicht so gut funktioniert, der Wareneinsatz war doch höher als gedacht und so weiter. Und das kann dort alles mit einfließen und sollte auch mit einfließen. Wenn wir beim Thema Übernahme oder Franchise sind, dann ist es elementar wichtig, dass Vergleichszahlen, jetzt im Falle von Franchise, Vergleichszahlen mit einfließen, also Umsätze, Kosten von anderen bestehenden Franchise-Nehmer-Standorten. Und bei einer Übernahme, da muss ja eine Historie da sein. Das heißt, die Vergangenheitszahlen, die müssen auf jeden Fall vorgelegt werden, weil wenn ihr finanzieren wollt und eine Übernahme machen wollt und der Verkäufer möchte aus irgendwelchen Gründen euch kein Zahlenwerk zur Verfügung stellen im Sinne von Jahresabschlüssen, BWAs, würde ich grundsätzlich schon mal sagen, Hände weg. Aber wenn ihr es trotzdem machen wollt, aus welchen Gründen auch immer, wenn ihr finanzieren müsst, kommt ihr ohne BWAs, Jahresabschlüsse und so nicht zum Finanzierungserfolg. Weil auch da geht es ja wieder genau um das Thema, eine Bank möchte Plausibilisierung der Zahlen haben. Und im Franchising, bei der Übernahme, bietet es sich natürlich noch einfacher an. Man kann Vergleichszahlen nehmen von anderen Franchise-Nehmer-Standorten oder man nimmt die Historie des zu übernehmenden Unternehmens. Und das erleichtert die Plausibilisierung. Ansonsten behilft man sich eben über sogenannte Branchenreporte. Und was auch nochmal das Thema, wenn ihr beim standortgetriebenen Konzept seid, also wenn ihr auf sogenannte Lauflagen angewiesen seid, dann sollte es auch unabdingbar, eine Frequenzmessung an dem Standort durchzuführen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals messen, wie viele Leute laufen da wirklich vorbei. Daran kann man nämlich dann auch wieder plausibilisieren. Wir gehen davon aus, wir haben eine Abschöpfungsquote von X% von denen, die da vorbeilaufen und die kaufen dann im Durchschnitt für so und so viel Euro bei mir ein und so komme ich auf den Umsatz. Und auch zum Thema Abschöpfungsquoten findet man in der einen oder anderen Branchenreport auch mal Kennzahlen oder man entwickelt selber ein Gefühl dafür. Kann man auch gut machen, wenn man bei Mitbewerbern guckt. Oder bei sogenannten Benchmark-Konzepten. Ich bin ein Riesenfreund davon, wenn es jetzt bei einer Individualgründung der Fall ist, also wo kein Franchise, keine Übernahme gegeben ist, sondern ich gründe auf der grünen Wiese, dass ich mir Benchmark-Konzepte suche. Die müssen nicht in der gleichen Stadt sein, die können auch in einer anderen Stadt sein. Das ist auch für später mal für den Businessplan ganz wichtig. Wie soll das Ganze aussehen, dass ich mich darauf beziehen kann, wie Produkte sein sollen, kann ich mich darauf beziehen. Und es ist ja kein Geheimnis und ich finde das auch gar nicht verpönt, dass man sagen, man macht in gewisser Weise immer mal, was einzelne Elemente angeht, ein Copy-Paste für die eigene Geschäftsidee, was so ein Look und Feel angeht. Hier holt man sich mal eine Rezeptidee oder eine Produktidee und so weiter. Und für den Businessplan ist es halt auch einfach sehr schön, wenn man dem Banker wirklich das Bild geben kann, wie soll das eigene Konzept umgesetzt werden, wenn man sagt, ja, meine Vorbilder, nennt es Vorbilder, nicht Benchmark, wie auch immer, sind, keine Ahnung, Restaurant XY, Handel XY, Fitnessstudio XY in Stadt so und so, sieht so und so aus. Und ihr könnt dann, wenn ihr euch diese Benchmark-Konzepte anguckt und die auch mal vor Ort besucht, dann macht ihr genau das Gleiche. Ihr macht eine Frequenzmessung und zählt, wie viele Menschen, die dort vorbeilaufen, auch dann in den Laden reingehen. Und dann könnt ihr daran euch mal näherungsweise eine Abschöpfungsquote ermitteln. Wie gesagt, das sind alles nur Annahmen, es sind Planungen. Es geht rein drum zu plausibilisieren. Ist diese Annahme oder ist der Umsatz der geplante, sind die geplanten Kosten realistisch? Nochmal, wir haben alle keine Glaskugel, darauf kann man niemanden festnageln, aber wir müssen es plausibel für den Banker und nachvollziehbar machen. Das ist das Thema Zahlen. Ich hoffe, ich konnte euch über die Mythen jetzt schon mal einen ganz guten Einblick geben, was wirklich einen individuellen, systemkonformen und vor allem adressatengerechten Businessplan ausmacht. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Tipps. Den einen oder anderen findet man mit Sicherheit auch in der Literatur. Die anderen sind das, was ich typischerweise zu meinen Kunden immer sage oder auch auf Veranstaltungen, Präsentationen, wenn ich zu dem Thema spreche. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, das meint auch das Adressatengerecht, es ist immer sehr gut, wenn ihr mal die Perspektive wechselt. Weil wenn ihr euch die Frage stellt, was möchte der Banker wissen, ist es ganz gut, wenn ihr euch einfach mal in einen Banker reinversetzt und mal den Stuhl wechselt und euch selber fragt, was würdet ihr denn wissen wollen, wenn ihr von eurer Idee als erstes hört? Was hättet ihr für Bedürfnisse an Informationen? Wo seht ihr kritische Punkte? Und das könnt ihr dann einfach abarbeiten. Wenn wir miteinander arbeiten oder wenn ihr auf einen anderen Berater trefft, dann nimmt der typischerweise bei der Bewertung jetzt eurer Geschäftsidee den Stuhl des Bankers ein. Weil ich sage es ganz oft, ich blicke jetzt wirklich durch die Brille des Bankers und nicht in erster Linie durch die Brille des Beraters. Manchmal sage ich auch Dinge, wo ich als Berater sage, würde ich das so und so machen. Aber ein Banker sieht das erstmal mit Sicherheit so und so und den müssen wir dann dort abholen. Deswegen ist es immer wichtig, Perspektivwechsel mal auf den Stuhl des anderen setzen und den Businessplan auch aus der Perspektive des anderen sozusagen schreiben, indem man seine Bedürfnisse befriedigt. Und ein ganz wichtiger Satz, den ich auch immer sage, ein Businessplan sollte wirklich keine Doktorarbeit sein. Er sollte nicht so fachidiotisch, sage ich jetzt mal, speziell sein und nicht so akademisch. Es geht nicht darum, dass ihr möglichst keine Rechtschreibfehler im Businessplan habt. Natürlich sollte man auf Rechtschreibung achten, das steht ja völlig außer Frage. Aber es ändert nichts an der Finanzierungswahrscheinlichkeit, wenn da jetzt 5 Rechtschreibfehler drin sind. Und manche machen das halt so dogmatisch und sagen, es darf überhaupt gar keinen Fehler. Die lesen den Businessplan so lange durch, bis der letzte Rechtschreibfehler behoben ist. Aber dann scheitert es an irgendwelchen inhaltlichen Sachen. Und es muss eine einfache, verständliche Sprache sein. Es sollte wirklich emotional sein. Storytelling ist ja so ein großes Modewort aktuell wieder. Es geht ja nur noch um Storytelling, aber das ist auch im Businessplan tatsächlich wichtig. Die Story ist extrem wichtig und macht auch das Individuelle wieder aus. Und der Businessplan sollte authentisch sein. Er sollte dich widerspiegeln. Und ich bin auch ein Freund davon und viele sind das tatsächlich nicht, dass man viele Bilder in einen Businessplan mit reinnimmt. Ich finde das sehr, sehr gut, weil für einen Banker es den Businessplan einfach auflockert und er sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von deiner Geschäftsidee machen kann. Und da bietet es sich einfach wieder an, wenn du selber noch kein Moodboard hast, weil du vielleicht noch keine Agentur hast, mit der du zusammenarbeitest, noch keine Visuals, wie dein Ladenlokal aussehen sollst, dann bedienst du dich eben diesen Benchmarks und kannst da auch einfach ganz normal die Fotos aus dem Netz nehmen und sagen, so möchte ich in etwa, dass mein Ladenlokal aussieht, weil das ist, daran habe ich mich so ein bisschen orientiert. Da kannst du auch mehrere Konzepte mischen, aber einfach, dass man ein Bild davon bekommt, wie es tatsächlich aussehen soll. Und was auch ein wichtiger Satz, ein Satz ist, den ich gerne sage und sehr häufig sage, ein Businessplan sollte nicht zur Schnitzeljagd für den Banker werden. Also das hat wieder was damit zu tun, dass ihr die Perspektive des Bankers einnehmt, dann versteht ihr, welche Bedürfnisse, welche Informationen er haben möchte. Und wenn ihr wisst, welche Informationen er haben möchte, dann gebt ihr ihm die Information auch plakativ. Also er muss die sich nicht selber zusammensuchen in 100 Seiten Businessplan, die tatsächlich Businesspläne bei mir mal gerne annehmen, 100 Seiten mit Anlagen und so weiter und so fort. Hängt ein bisschen vom Geschäftsmodell natürlich ab, aber Businessplan hat schon eine entsprechende Seitenzahl und Sachen, die wichtig sind, müssen plakativ für den Banker dargestellt werden, sodass sie ihm wirklich ins Auge springen und er sich dadurch wirklich auch abgeholt fühlt. Und das führt auch dazu, zu einem Punkt, wo ich viel Nachfragen immer von meinen Gründern habe und manchmal auch Diskussionen, die dahingehend sind, das sind so viele Wiederholungen in dem Businessplan. Ist das denn so gewollt? Ist das richtig? Ja, es ist gewollt. Ich werde auch nicht nach Seitenzahl oder so bezahlt. Das ist einfach deswegen so gewollt, weil wir nicht davon ausgehen können, ob der Banker den kompletten Businessplan liest, ob er sich nur einzelne Kapitel zu Gemüte führt und die intensiver liest. Deswegen sind all die Dinge, die wir für wichtig halten, an mehreren Stellen des Businessplans tauchen die immer wieder auf, damit wir einfach sicher gehen, dass es nicht überlesen wird. Und von daher, Wiederholung von relevanten Sachen jetzt halte ich für sehr, sehr wichtig. Und möchte jetzt nochmal auf einen inhaltlichen Punkt tatsächlich eingehen. Das ist das ganze Thema, weil wenn ihr mal überlegt, was ihr glaubt, was das Wichtigste an einer Gründungsidee oder einem Gründungsvorhaben ist, da bekommt ihr nahezu immer die gleiche Antwort, wenn man Akteure fragt, die in der Finanzierungslandschaft umhergeistern. Es bist immer du als Gründer. Du als Gründer bist immer das Wichtigste. Es gibt diesen Spruch, ein guter Gründer kann auch eine schwache Geschäftsidee zum Erfolg führen. Schlechter Gründer, in Anführungsstrichen, was auch immer schlecht meint, vermasselt auch eine gute Geschäftsidee. Und von daher ist immer ein sehr, sehr hoher Fokus auf den Gründer. Und das sollte auch im Businessplan so sein. Deswegen ist das immer ein bisschen schade, wenn ich dann einen Businessplan bekomme, wo das Gründerkapitel aus einem Lebenslauf besteht. So solltest du dich auf gar keinen Fall präsentieren. Lebenslauf ist ein Muss. Alle Förderbanken erwarten, dass ein Lebenslauf, ein tabellarischer Lebenslauf dabei ist. Da mein Tipp schon mal, was einen Lebenslauf angeht, bitte einen ausführlichen Lebenslauf schreiben. Nicht nur die einzelnen Stationen niederschreiben, wo ihr gearbeitet habt, vielleicht noch in welcher Funktion, sondern tatsächlich auch, was eure Tätigkeitsfelder da waren. Vor allem, wenn es eine Relevanz für das Gründungsvorhaben hat, das entsprechend mit aufführen. Aber macht euch bitte darüber hinaus die Mühe und schreibt ein schönes, authentisches, emotionales Motivationsschreiben. Wieso, weshalb, warum wollt ihr euch selbstständig machen? Wieso, weshalb, warum in dieser Branche, mit dieser Idee, an diesem Standort? Da wirklich schön einmal begeisternd schreiben, was euch motiviert, das zu tun und warum ihr glaubt, dass ihr der Richtige seid. Da könnt ihr auch mit reinschreiben, was eure Vision ist, was eure Mission ist, was eure Ziele sind. Ein gutes Motivationsschreiben halte ich wirklich für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Baustein für einen adressatengerechten, individuellen Businessplan mit einem schönen Storytelling. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal einen Tipp geben, bevor ihr euch fragt, weil ich es einfach ganz oft gefragt werde, aber was kommt denn jetzt wirklich alles in einen Businessplan rein? Wie ist denn so eine typische Inhaltsangabe von einem Businessplan? Und wenn ihr euch da mal in der Literatur umschaut oder nach googelt, findet ihr unendlich viele Vorschläge, wie so ein Businessplan aufgebaut sein sollte. Wenn man das alles mal nebeneinander legt, ist es relativ ähnlich. Und ich sage auch immer, es spielt eigentlich keine wirkliche Rolle, ob jetzt ein Businessplan 10 Kapitel hat, 5 Kapitel hat, 6 Kapitel hat, ob das Kapitel Markt heißt oder Markt- und Wettbewerbsanalyse oder wie auch immer. Das spielt eigentlich keine große Rolle, weil letztendlich entscheidend ist, dass alle inhaltlichen Fragen des Bankers im Businessplan behandelt werden. Wie gesagt, es ist ein adressatengerechter Businessplan. Der Banker hat Bedürfnisse, er möchte Fragen beantwortet haben und diese Fragen müssen in diesem Businessplan beantwortet werden. Ich kann euch aber mal sagen, wie ich Businesspläne aufbaue, wie es bei euch sein wird, wenn wir zusammenarbeiten sollten. Die Businessplanstruktur, die ich verwende, ist seinerzeit mit der Sparkasse Köln-Bonn erarbeitet worden und entspricht der Prüfreihenfolge einer Bank. Zumindest der Prüfreihenfolge der Sparkasse Köln-Bonn. Das muss jetzt auch nicht heißen, dass jede Bank die gleiche Prüfreihenfolge hat, aber es ist einfach eine bewährte Struktur und auch deutlich über die Grenzen der Sparkasse Köln-Bonn hinaus. Also ich hatte zwar gesagt, ein Businessplan sollte keine Doktorarbeit sein, aber so viel Formalie sollte schon sein, dass es auf jeden Fall ein Deckblatt vorne dran ist, dass es ein sauberes Inhaltsverzeichnis gibt, an dem sich der Banker orientieren kann. Dann sollte man mit einer Zusammenfassung starten. Die Zusammenfassung, da kann man vielleicht inhaltlich nochmal ganz kurz was zu sagen, schreibt ihr bitte ganz, ganz am Schluss, weil die enthält nichts Neues, sondern wie der Name schon sagt, die fasst auf 1, 2, maximal 3 Seiten zusammen, was dann auf 100 Seiten folgt. Und wenn ich tatsächlich eine Schwäche in Businessplänen habe, dann ist es, dass ich wirklich keine guten Zusammenfassungen schreiben kann, weil ihr vielleicht merkt, so kurz ausdrücken ist nicht so unbedingt meine Stärke, weil wenn ich jetzt schon wieder hier mal schaue, ich hatte gehofft, wenn ich mehr ich bin davon ausgegangen, wenn ich mehr Solo-Folgen mache, dann werden das kürzere Folgen. Aber wir sind schon wieder bei knapp einer Stunde. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr hört noch zu. Wir sind aber gleich durch. Also, mit der Zusammenfassung starten, dann über den Markt kommend die Geschäftsidee vorstellen, dann euch als Gründerpersönlichkeit vorstellen. Bitte nicht nur den Lebenslauf, sondern mit einem Motivationsschreiben. Dann den Standort darstellen, dann eure Vertriebsstrategie, die Maßnahmenplanung, dann die Finanzplanung. Ich schließe immer ab mit einer sogenannten SWOT-Analyse, was auch nochmal eine kleine Zusammenfassung ist, aber wo auch nochmal stark auf Chancen und Risiken eingegangen wird und vor allem auf Stärken und Schwächen. Ist jetzt nicht verwunderlich, das ist nämlich eine SWOT-Analyse. Und ganz zum Schluss bitte noch einmal alle relevanten Kontaktdaten angeben, zu euch natürlich in allererster Linie, sollten aber auf dem Deckblatt raus sein. Wenn ein Berater mitgewirkt hat, sind auch die Kontaktdaten des Beraters, des Steuerberaters kann es. Wenn es ein Franchise-System ist, findet man da die Kontaktdaten des Franchise-Gebers. Also wenn ein Banker sich nochmal informieren möchte, dann findet er dort die relevanten Ansprechpartner. Jetzt habe ich über dieses Kapitel Kontaktdaten länger geredet als über alle anderen Kapitel. Sollte jetzt nicht so die Wichtigkeit hervorheben. Aber das ist dann im Grunde genommen schon der gesamte Businessplan. Ich hoffe, ihr hattet trotz der Länge Spaß mit dieser Folge. Ihr konntet euch Impulse mitnehmen. Ihr habt Bock bekommen, einen Businessplan zu schreiben. Wenn ihr Unterstützung braucht, wendet euch gerne an mich. Ihr könnt euch auch erstmal auf der Internetseite umschauen. www.becks-ub.de. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht in der Beratung sehen, ihr weiterhin den Podcast hört. Ich bin für heute draußen, wie das bald auf Spotify erscheinende Album von De La Soul, 3 Feet High and Rising. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist da so besonders dran? Zum einen ist es ein sehr, sehr gutes englischsprachiges Hip-Hop-Album aus den Ende 80er, Anfang 90er, wenn ich mich recht erinnere. Woran ich mich aber sehr gut erinnere auf diesem Album, ist das Lied Me, Myself and I enthalten, was Pate steht für die Rubrik der Solo-Folgen bei Unternehmer Jam Session. Und zu guter Letzt erscheint das Album auf Spotify am 2.3. Da haben wir wieder die 23, wenn das nicht genug Gründe sind. Ich hoffe, wir hören uns dann nächsten Freitag wieder, wenn es heißt Unternehmer Jam Session. Bis dahin kommt gut durch den Tag, die Nacht, wann immer ihr auch gerade diesen Podcast gehört habt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.